Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Den zweiten deutschen WM-Sieg im zweiten WM-Gruppenspiel. Deutschland schlägt die Elfenbeinküste last minute mit 2:1 und wir sitzen hier um 0:19 Uhr. Ja. Das lese ich hier gerade auf meiner Uhr ab und wollen nochmal resümieren, was da eigentlich los war.
Spätestes Culture Reaction ever. Ja, Deutschland tütet den zweiten Gruppensieg im zweiten Spiel ein. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert wäre. Also, ich kann mich nicht erinnern. Also, ich habe es auch nicht nachgeschaut, aber die letzten Turniere waren so ernüchternd, dass man sich daran nicht erinnern kann. Und die Wahrheit ist natürlich, Junge, das war ein ganz schöner Kampf heute.
Das war ein Kampf, ich glaube, mehr als man sich gewünscht hat, der jetzt halt hinten raus diesen paradoxen Twist bekommen hat, dass der Spielverlauf so dir an Boost und breiter Brust wahrscheinlich mehr gibt als ein
6-0.
Ja, 6-0 vielleicht. 6-0 vielleicht nicht. Es gibt da, glaube ich, einen Kipppunkt 2-0. Irgendwann, aber ein 2-0 oder was auch immer, wo es sich von Anfang an souveräner anfühlt, weil so hast du irgendwie jetzt das Gefühl von, okay, auch wenn vieles gegen uns läuft, wir nicht so im Spiel sind, wie wir uns vielleicht das wünschen, haben wir trotzdem Mittel und Wege, um hinten raus nochmal zuzuschlagen.
Ja, und diese Mittel und Wege,
die haben einen Namen.
Die haben einen einzigen Namen oder einen Vor- und einen Nachnamen und das sind Dennis und Undav in dem Fall. Es gibt einen Dreifachwechsel irgendwann zwischen der 60. und 65. Minute. Da kommen Leveling, Undav und Amiri für Musiala, Pavlovic und
Sané.
Und dieser Wechsel ist genau der, der das Spiel dann verändert, denn es dauert dann in der 68., glaube ich, fällt das Tor, demnach ist der Wechsel ein paar Minuten vorher, da findet dann Nadim Amiri mit einem Pass aus dem Halbfeld mit einer schönen Flanke Dennis Undav, der einen tollen Laufweg hat, der im Rücken der Abwehr des Innenverteidigers über die Schulter einläuft, einschiebt und den Ausgleich markiert.
Und da sind wir jetzt schon im Spielverlauf weit nach vorne gegangen.
Stimmt natürlich, ist auch ein Gegentor gefallen.
Ist auch ein Gegentor gefallen in der ersten Halbzeit und es war, wir haben uns extra nochmal das von unserem Regie-Team nochmal den Angriff in der Entstehung einblenden lassen, um zu schauen, ist da irgendwie jetzt steckt da ein großer taktischer Meisterzug dahinter der Elfenbeinküste. Aber es war eigentlich sehr, sehr simpel. Der Außenverteidiger ist im Halbraum hochgeschoben, was sie häufig machen, hat dadurch den direkten Passweg auf Diomande geöffnet und gleichzeitig auch Leroy Sané mitgezogen und dafür gesorgt, dass Kimmich nicht eben keine Unterstützung kriegen konnte in diesem 1 gegen 1. Und dann sah er eben in diesem Moment schlecht aus. Diomande geht Richtung Grundlinie vorbei, bringt ihn rein. Der rutscht so ein bisschen unglücklich durch Nene Brown hindurch. Er kann dann noch einmal abwehren, aber im nächsten Versuch ist es eben Kessié, der das 1:0 in der ersten Halbzeit erzielt.
Und der Abschluss ist dann auch unhaltbar, denn Neuer ist eben bei dem Ball, den Browner noch abfängt, auf dem Weg in die Ecke, hat dann gar keine Chance, da hinzukommen. Keinerlei Vorwurf an der Stelle. Und du hast gesagt, dass der einzige taktische Kniff an der Stelle ist, einfach, dass man Kimmich isoliert hat. Und das war ganz klar die Idee dahinter und hat dann auch genau so funktioniert. Und Diomande hat ein bisschen gebraucht einen Tag, denn Kimmich hatte eigentlich noch deutlich mehr Probleme, gerade in der ersten Halbzeit 3-4 Kontakte gab, wo die Elfenbeinküste sich sicherlich mehr erhofft hätte über den linken Flügel.
Genau, in der ersten Halbzeit schon bei Diomande ein paar auffällige Ungenauigkeiten, die man sonst so nicht in dem Extrem von ihm kennt. Und dann ja auch hinten raus in der zweiten Halbzeit, also
Punkt, müde, finished,
wirklich
was auch immer,
einfach durch gewesen, musste dann auch ausgewechselt werden, beziehungsweise wurde ausgewechselt völlig zurecht, weil er so 3-4 Aktionen hatte, wo du normalerweise drauf schaust und denkst, okay, jetzt geht er ins 1 gegen 1 und dann den Ball irgendwie so fast schon herschenkt auf unkonzentrierte Art und Weise. Deswegen, das war auch dann folgerichtig und hatte definitiv trotz der fast schon Torvorlage nicht seinen besten Tag gehabt. Das war dann auch gut fürs deutsche Team. Und die Bruchstelle ist gebrochen, kann man sicher sagen. Das war das, was alle hervorgehoben haben als wahrscheinlich die größte Schwachstelle im Defensivverbund, nämlich dass da Kimmich auf Außen mit Tempodefiziten gegen schnelle Flügelspieler ins 1 gegen 1 muss. Und genau das ist in dem Fall passiert.
Und diese Bruchstelle bleibt einfach weiterhin ganz klar die Achillesferse dieser deutschen Nationalmannschaft, wenn man eine benennen muss. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das hat man in Kauf genommen. Das hat man als man sich dazu entschieden hat, dass Kimmich auf der RV bleibt. Und man hat es nochmal untermauert mit der Kadernominierung ohne einen weiteren richtigen RV. Und man muss so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, dass es Nationen gibt und Länder und Mannschaften gibt, die noch mal besser aufgestellt sind als die Elfenbeinküste vom Personal her, die taktische Natur noch mal ein bisschen cleverer sind und die diese Bruchstelle noch mehr bespielen werden.
Also gerade jetzt bin ich geneigt zu sagen, das wäre schon nahezu ein Wunder, wenn dich das, sag mal, durchs ganze Turnier trägt und du damit durchkommst. Bis zum Schluss. Ne? Das ist fast schwer vorstellbar nach diesem Spiel, aber soweit müssen wir noch gar nicht in die Zukunft denken. Also es gibt ja auch einfach Möglichkeiten, dass die deutsche Mannschaft sich formverbessert präsentiert. Das wäre wünschenswert und wichtig, denn ein Problem, was sie ganz klar auch in dem Spiel hatten, sie kamen mit der Körperlichkeit der Elfenbeinküste gerade in der ersten Halbzeit nur ganz, ganz schlecht zurecht. Der Einzige, der da irgendwie auf Augenhöhe gegenhalten konnte über weite Strecken oder eigentlich immer, war Felix Metscher, der das körperlich mitgehen konnte, tolles Spiel gemacht hat. Und ansonsten gab es da einige, die bei dem Kontakt eben schnell zum Boden gingen und dann auch mit einem Schiri konfrontiert waren, der ganz wenig gepfiffen hat, der ganz viel hat laufen lassen, aber in meinen Augen nicht auf eine Art und Weise, dass ich sagen würde, der greift da irgendwie gravierend in den Spielverlauf ein.
Nee, es war einfach eine lockere Leine und innerhalb dieser lockeren Leine ist dann halt einfach die Mannschaft, die physisch stärker war, hat dann davon mehr profitiert. Und wir hatten diese eine, das hast du schon angesprochen, diese Situation, wo ein Deutscher den Ball annimmt und den Rücken zum Gegenspieler hat und dann gibt's halt einen Check von hinten und der Deutsche fällt und es gibt keinen Pfiff. Gefühlt hatten wir die 4-5 Mal in diesem Spiel und da muss man einfach sagen, hat mir so ein bisschen die Cleverness dann gefehlt zu sagen, okay, wenn das hier nicht gepfiffen wird, dann muss ich aufhören, hier die ganze Zeit hinzufallen und kann ja im Umkehrschluss es vielleicht selbst genauso handhaben.
Genau das, also einfach Mittel und Wege finden, damit umzugehen, vielleicht ein bisschen weniger hadern. Ich finde auf jeden Fall, dass der Schiri keine spielentscheidenden Einfluss hatte, vor allem letztendlich, weil Deutschland ja auch gewinnt und das Spiel noch drehen kann. Das passiert dann eben in der zweiten Halbzeit. Wir haben eigentlich schon zur Pausewechsel gefordert.
Ja.
Es gab dann nur einen verletzungsbedingten, Antonio Rüdiger kam rein für Nico Schlotterbeck, wo man hoffen muss, dass es einfach eine Vorsichtsmaßnahme war und jetzt keine Sache ist, die jetzt irgendwie das Turnier nennenswert beeinflusst. Das ist der einzige Wechsel, der dann passiert, weil aber die erste Viertelstunde nach Wiederanpfiff weiterhin eher bescheiden ist von der deutschen Mannschaft. Man ist sogar eher wackelt und es diesen Moment gibt auch die eine Chance, wo, ich glaube, rechts sich Diallo gegen Brown durchsetzt und dann im 16er jemanden findet, der den Abschluss verzieht, übers Tor schießt. Da gab es ja auch eine Gelegenheit, wo theoretisch die Elfenbeinküste sogar hätte auf 0-2 stellen können.
Das ist dann sogar relativ spät im Spiel. Das ist dann in der Phase, wo so die Visiere ein bisschen hochgehen und beide es versuchen. Da geht es dann ein bisschen hin und her. Aber auch in dieser angesprochenen 15 Minuten nach der Halbzeit ist die Elfenbeinküste ganz klar die gefährlichere Mannschaft. Das muss man schon so sagen. Und da hat man den Kopf aus der Schlinge gezogen, man hat das Tor nicht kassiert. Das Tor, das sich schon phasenweise anbahnte. Das ist halt so ein bisschen das Matchglück, das man einfach auch braucht bei Turnieren. Das haben auch andere Mannschaften. Das muss man jetzt nicht alles negativer.
Nein, dann das sehen, darfst du haben.
Genau, das musst du.
Frankreich hatte gegen Senegal in der ersten Halbzeit ganz klar Matchglück.
So ist es. Und das braucht man auch für große Erfolge. Und das hatte man hier und dann tütet man es eben ein, dank eines überragenden Dennis Undavs, der 5 Scorerpunkte in dieser Weltmeisterschaft hat.
Ja, und ich finde, wenn man auf das erste Tor schaut und auf das zweite, weil ein Matcher ist in beiden beteiligt. Beim ersten Tor ist es auch ein Matchers Ball auf Undav, der dann nach außen geklatscht lassen wird. Genau, es ist, ein Matcher dreht sich auf, spielt auf Undav, der klatscht den raus. Ist auch ein deutsches Muster bei diesem Turnier. Erst durchs Zentrum, vertikal und dann mit dem ersten Kontakt raus in die Breite. Also im Prinzip die Logik, spielen ins Zentrum, Gegner kommt zusammen, spielt wieder raus, da wo ein neuer Platz entsteht. Und dann ist es von Amiri ein brutaler Ball. Undav macht es super stark, er kreiert den Raum ja im Prinzip selber, indem er entgegenkommt, klatschen lässt, sich aufdreht und dann eben auch perfekt einläuft und den dann eben zum 1-1 reinschweißt.
Also wirklich der Pass von Metscher, die Ballannahme und Verarbeitung von Undav, das war so geil. Und auch das Glück dann, dass die Kette da eben natürlich
bist nicht du, super bist steht. Du jetzt schon im zweiten Tor oder bist
Achso,
du
noch, ne? Entschuldigung, ich bin schon im zweiten schon gesprungen, man merkt, dass es spät ist. Ich hatte mich gerade hier noch was nachgelesen nebenher und dann war ich nicht mehr ganz auf der Höhe. Genau,
wir können gerne zum zweiten Tor gehen.
Weil das war für mich wirklich, es ist einfach bemerkenswert, mit welcher Schärfe die beiden das zu Ende spielen, denn vom linken Flügel geht's los und dann sitzt da 1, 2, 3 jeder Kontakt.
Weil du hast ja auch so theoretisch die Überlegung vielleicht und für beide Mannschaften, beide haben ihr Auftaktspiel gewonnen, ist dieses Remis verkraftbar. Für die Elfenbeinküste noch einen Tick mehr, weil sie den schwächsten Gegner noch vor sich haben mit Curaçao, aber beide könnten wahrscheinlich damit leben und dann mit dieser Dringlichkeit nochmal diesen letzten Angriff zu spielen und auch da steckt was drin, was die deutsche Mannschaft schon gegen Curaçao gemacht hat, wenn man sich das Tor von Musiala gegen Curaçao anschaut, das von Kimmich vorbereitet wurde. Da spielen sie den Ball auf der rechten Seite zwar, erst raus in die Breite, der Block von Curaçao schiebt mit rüber, schnell zurück ins Zentrum und dann durch. Das heißt, sie spielen quasi so, dass sie ziehen auseinander und der Block vom Gegner kommt nicht mehr so schnell in die Ordnung zurück. Und dasselbe machen sie auf der linken Seite. Ball geht ganz links raus, Elfmeinküste schiebt mit rüber, zurück auf den Matcher. Und so schnell kommen sie einfach nicht mehr dahin, wo sie den Passweg schließen können und finden dann eben Undorf auf ähnliche Weise, wie Kimmich Musiala gefunden hat. Und ja, jetzt können wir dahin kommen.
Ja.
Der Pass ist super, aber auch anspruchsvoll. In zwei Kontakten daraus ein Tor zu machen, ist Weltklasse.
Das ist also Mittelstürmer-DNA, wie sie kein anderer in diesem Team trägt. Das ist einfach so. Und du hast es im Live gesagt, Dennis Undorf hat ja gerade beim VfB verlängert. Und das ist natürlich eigentlich der prädestinierte Breakout-Spieler, wo auf einmal die Welt drauf guckt und sagt, irgendein Engländer oder irgendein Spanier, hier sind übrigens 80 Millionen.
Ja, Moment mal, was ist eigentlich mit dem? Ja. Der war ja sogar schon in England bei Brighton, ne? Aber der hat ja auch Quantensprünge gemacht und auch eine Gesamtentwicklung in seiner Karriere hingelegt. Die Gesamtgeschichte ist brutal schön, brutal geil. Also,
dass er jetzt auch hier der Retter von Julian Nagelsmann ist in diesem Turnier
bis dato,
das ist einfach so eine kosmische Gerechtigkeit für Dennis Undorf in dieser ganzen Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich kann ganz klar sagen, ich verstehe natürlich jeden, der sagt, Undorf funktioniert so gut als Joker. Es gibt niemanden, der es sich mehr erarbeitet und verdient hat, in der Startelf zu spielen gegen Ecuador als Dennis Undorf.
Ja, und du hast es auch eben schon angerissen im Vorfeld. Wenn ich jetzt wann dann, um große Künstler zu zitieren, weil du hast Ecuador.
Du bist durch.
Genau, du bist durch. Du bist auch, so haben wir es verstanden, mindestens Zweiter. Außer es passiert die absurde Konstellation, dass irgendwie Elfenbeinküste, Ecuador und Deutschland alle mit 6 Punkten finishen und alle gegen jeweils einen anderen den direkten Vergleich für sich
dann
entscheiden.
Dann Torverhältnis und dann Fairplay.
Ja, aber im Torverhältnis hast du halt ein 7-1 auf der Habenseite plus jetzt hier ein 2-1, also ein Torverhältnis von plus 7 stand jetzt. Das sieht ganz gut aus. Ich gehe davon aus, dass Deutschland so oder so Erster oder Zweiter wird. Und deswegen kannst du dir das leisten, in Anführungszeichen, aller deutlichen Anführungszeichen, Undorf mal starten zu lassen und ihn den Beweis erbringen lassen, dass es eventuell eben auch nicht ein Joker-Einsatz sein muss.
Und ich finde, dass du musst es mit Dennis Undorf jetzt
in meinen Augen
machen. Ja, das ist jetzt, da können wir jetzt mal, genau, da wollte ich gleich nämlich drüber reden, was sind die Takeaways jetzt quasi personeller Natur. Ich sag nämlich auch Folgendes, wenn man auf die Idee kommt, dass man an dieser Defensivstruktur etwas ändern will, dann sollte man das auch testen. Und da wäre auch das nächste Spiel für mich prädestiniert. Jetzt hat die große Frage, was machen wir? Wie weit wollen wir jetzt umstellen? RV, wollen wir erstmal Kimmich da lassen?
Ich glaube,
wird da bleiben, ne?
Da führt in diesem Turnier kein Weg mehr dran vorbei, das auf Gedeih und Verderb so zu Ende zu spielen, weil ich finde, der Kader ist so nominiert worden, dass du dir die Alternative gar nicht vernünftig gegeben hast.
Es ist so, genau. Es wurde, wie gesagt, Double Down mit der Nominierung. Wenn man das hätte versuchen wollen, und das habe ich im Stream auch schon gesagt, würde ich Brown rechts spielen lassen, Raum links und würde Kimmich auf die Pavlovic-Position spielen, schieben und hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Das wird nicht passieren, wir reden über die Offensive. Also, heute war durch die Bank war für alle ein gebrauchter Tag eigentlich da vorne drin.
Genau, es gab so Momente des Lichts. Also bei Sané muss man sagen, hat vor allem der Einsatz gegen den Ball wirklich gestimmt, viele Wege mit zurückgemacht, versucht mit zu doppeln, mit zu helfen. Hat diese eine Aktion, wo er nach innen zieht, einen Matcher findet, der dann mit der Hacke auf Wirtz ablegt und dann geht's bei Wirtz in die Hose. Aber das war auch die einzige Aktion, die jetzt für mich so positiv mit Ball hängen geblieben ist.
Er ist es für mich sogar trotzdem. Trotz allem ist Sané derjenige, der für mich rausrotiert. Und man muss ganz klar sagen, ich finde nicht, dass Wirtz oder Musiala ein besseres Spiel als er gemacht haben heute.
Nee. Also das war auch relativ enttäuschend. Ja. Also aber aktuell muss man sagen, the kids are not alright.
Nee, es ist so, ja. Ja, scheiße. Und das würde ich aber folgendermaßen dann tun. Ich würde Undorf hinter Havertz stellen und dann Wirtz links, Musiala rechts, oder? Oder andersrum, Wirtz rechts, Musiala links.
Ich glaube, ich würde dann Wirtz da lassen, wo er ist, und Musiala rechts hinstellen. Mein Problem ist so ein bisschen, wenn du dann Wirtz und Musiala in der Breite hast.
Geschwindigkeit ist
ein Thema. Tiefgang auf jeden Fall. So
dieser, beide orientieren sich lieber.
Genau, dieses instinktive Versuchen, hinter die Kette zu kommen, das fehlt dir dann so ein bisschen. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich da sehe. So oder so, es muss so gewichen werden, dass Undorf und Havertz hintereinander spielen können. Genau, weil das funktioniert eindeutig. Ehrlicherweise passiert das auch beim ersten Tor, dass Havertz abseits des Balles auch mit daran beteiligt ist, für Undorf diesen Raum aufzuziehen. Also ich finde.
Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, auch mit Wirtz übrigens. Der muss natürlich links bleiben, weil die Brown-Wirtz-Geschichte funktioniert schon auch sehr, sehr gut.
Ja, auch da, also Wirtz ein eher gebrauchter Tag, aber es gibt diesen einen Moment, wo dann eben der Ball von rechts kommt, die Flanke, die er mit dem ersten Kontakt Brown super auflegt, wo es nochmal eine gute Gelegenheit gab. Also
von Kimmich, der einzig gute Ball von Kimmich heute gefühlt.
Ja, die anderen Chipbälle waren eher gebraucht. Ja. Und was du auch ganz oft hast, ist, Wirtz links breit, kriegt den Ball und spielt dann mit dem ersten Kontakt in den Halbraum auf Brown. Also ja. Darüber das Mittelfeld überbrücken hat ganz oft häufiger funktioniert.
Super konsequent da im Halbraum jedes Mal durchgeschoben hat. Ne?
Ja, also deswegen diese Dynamik würde ich trotz allem nicht auflösen. Ja. Und dann bin ich bei Musiala oder Sané, den du rausnimmst. Und ich finde gute Argumente für beide, ehrlicherweise. Ja, ja, ja.
Also da lasse ich heute auch nicht zu, dass man da auf einen sich mehr einschießt als den anderen. Ja. Weil das hat es nicht hergegeben. Aber für mich wäre eben dann in dem Wissen, wer die Jungs sind und wie die Jungs so Fußball spielen, würde ich dann gerne Musiala rechts sehen, auch wenn der Tiefgang dein Thema ist. Wobei ich nicht weiß, ob das gegen Ecuador zum Beispiel ein Faktor ist, wo du wirklich, ich weiß nicht, ob du reelle Chancen hast, häufig hinter diese Kette zu kommen mit Geschwindigkeit.
Gutes Argument. Und wir haben jetzt bewusst nicht für rechts dann gleich gesagt, dann doch Leveling, weil der ist von den drei Jokern am ehesten abgefallen. Also Amiri hat ja krassen Impact gehabt, obwohl er nochmal eine Chance hat, die er selber liegen lässt, hat ein Tor vorbereitet. Undav ist indiskutabel im positiven Sinne. Und Leveling ist ein bisschen abgefallen von den dreien.
Und dann sind wir auch schon zwangsläufig in dem Bereich, wo die beiden RF, wenn du sagst, kein Sané, kein Leveling, dann musst du schon basteln. Ne?
Da musst du schon basteln. Deswegen ja, Undav muss rein in unseren Augen für das nächste Gruppenspiel und dann darf Musiala nach rechts ausweichen, so würden wir es wahrscheinlich erstmal lösen wollen. Ja. Und den Rest würde ich dann auch so aus Mangels an Alternativen ehrlicherweise erstmal so lassen.
Ich auch. Und ich würde sagen, viel mehr habe ich nicht zum Spiel zu sagen. Ich sag Gratulation, am Ende musst du das Ding gewinnen und ich glaube, wie du auch schon eingangs gesagt hast, das war ein spirituell sehr, sehr wichtiger Sieg.
Definitiv. Und jetzt bin ich gespannt auf das nächste Gruppenspiel, das dann ansteht am Donnerstag. Da werden wir auch wieder im Watchalong mit drauf sein natürlich. Ich bin auf jeden Fall wieder am Start, das weiß ich. Letzten deutschen Spiel im Einsatz bin, wo es dann wirklich um den Gruppensieg geht. Und so muss man sagen, also es war über weite Strecken zäh. Und auch gegen Curaçao war es ja schon in der ersten Halbzeit, die eher am schwierigen Ende war. Hinten raus dann nach der Cooling Break einen Trend nach oben hatte. Hier war der Gegner einfach besser, also das bleibt ein Thema. Da ein paar wackelige Momente.
Gerade nach vorne verteidigt hat.
Muss man auch sagen.
Bewegen musste, als er einmal rausrollte und Brown helfen wollte, war die Lücke riesig dahinter.
Ja.
Da musste ein Matcher gegen Bonny noch
Und retten. Er ist ja auch der so ein bisschen im luftleeren Raum verschwindet, als dann hinten raus Pepe durchmarschiert, auf Adingra rüberlegt.
Da löst er sich auf.
Und man auch Glück hatte, dass Adingra dann einfach den Ball nicht mit dem ersten Kontakt versucht zu nehmen, bevor das 2-1 für Deutschland fällt. Aber lassen wir so stehen, Spiel gewonnen. Auf eine Art und Weise, die dir auf jeden Fall einen Boost gibt. Dennis Undav, brutal, das ist das Gesicht der deutschen WM bisher. Dennis Undav, nichts anderes.
Die Welle musst du reiten, denn nochmal, 5 Scorer nach 2 Gruppenspielen, das ist nicht normal. Normal ist auch, wenn ihr jetzt nicht kommt.
Darf ich ihn zitieren?
Ja, bitte.
Welchen Esel hast du gefickt, dass du 5 Scorer in 2 Spielen machst?
Wer hat das gesagt?
Hat Undav über Musiala gesagt, warum er immer durchkommt gegen 4 Leute.
So, in diesem Sinne, macht's doch gut.